der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Wir sind jetzt im siebten Himmel, meine Damen und Herren. Und gleich wird's noch schöner. Glückchen. In jedem Paradies hockt eine Schlange. Da ist sie. Ja, meine Damen und Herren, dieses wunderschöne Glückchenhafte ist dennoch ein Totentanz. Es heißt ein Totentanz. Warum Totentanz? Nun, wir sind jetzt in Oktober und da habe ich mir gedacht, der Oktober, daraus mache ich mal unseren Gruselmonat. Ist ja auch der Halloween-Monat. Letztes Mal hatten wir das Danse Macabre von Camille Saint-Saëns, also ein Totentanz. Und wir bleiben bei Totentänzen diesen Monat. Und dieses Mal also ein Totentanz von Franz Liszt. Was ein Totentanz ist, das wissen Sie ja. Das ist ja der Tanz, den die Leichen tanzen, wenn die nach Mitternacht aus ihren Gräbern steigen, die Skelette, und dann miteinander tanzen und auch miteinander lieben. Denn das Ganze ist auch eine ziemliche erotische Orgie nach Mitternacht. Das muss man auch wissen. Also eine Orgie unter Leichen. Es ist halt Oktober. Da öffnet man sich solchen Themen. Oder wir machen das. Und ich habe Ihnen schon letztes Mal gezeigt bei Camille Saint-Saëns, dass der in seinem Totentanz die Dies Irae-Melodie, die gregorianische Dies Irae-Melodie versteckt hat. Und bei Franz Liszt haben wir diese Dies Irae-Melodie auch, aber viel weniger versteckt, denn der Totentanz ist nichts anderes als Thema mit Variationen, und das Thema ist die Dies Irae-Melodie aus der Gregorianik, und darüber gibt es dann Variationen. Und deswegen werde ich Ihnen als erstes hier die Dies Irae-Melodie aus der Gregorianik vorspielen. Die kennen Sie ja eigentlich schon, aber die kann man sich nicht oft genug anhören. Und dann schauen wir mal nach, was Liszt daraus gemacht hat. Da, 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 da. Bei Liszt wird jetzt jede einzelne Note verlängert. Ta, da, da. Und zwar im Orchester, das klingt dann so. Ja, da kann man echt Angst haben. Dies Irae, Dies Irae. Jetzt schreit die Musik geradezu. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, das ist schwarze Romantik, wie man es schöner nicht finden könnte. Schwarze Romantik ist ja die Art von Romantik, die uns Angst machen will, die sich angucken will, wo steckt bei uns der Wahnsinn, wo sind die verdrängten Aspekte unseres Ichs und die inneren Dämonen. Und das wird alles hervorgelockt, die Albträume. Ja, und das Faszinierende an diesen Variationen ist, dass wir hier auf der einen Seite diese Totentanz-Idee haben, also die Leichen tanzen miteinander und vögeln miteinander. Auf der anderen Seite ist die Musik von Franz Liszt sehr häufig sehr persönlich. Das heißt, es gibt hier bestimmte oder eine ganze Menge Aspekte von Franz Liszt, die sich in der Musik widerspiegeln. Und deswegen muss ich Ihnen ein bisschen was über Franz Liszt erzählen. Also, das Erste, was Sie schon mitgekriegt haben, ist, dass Liszt ein dämonischer Klavierspieler gewesen war. Dämonisch zweierlei Hinsicht. Die Musik klingt häufig dämonisch. Er liebte also diese Art von unheimlicher Stimmungen als typischer schwarzer Romantiker. Auf der anderen Seite hat Liszt quasi das Klavierspielen neu erfunden. Er hat eine Virtuosität drauf gehabt, die bis dahin als undenkbar galt. Das heißt, die Leute haben das Gefühl gehabt, dass es ein Übermensch oder auch ein Teufel, wenn sie so wollen, der auf die Bühne tritt. Und Liszt hat das durchaus inszeniert. Ja, und dieser Übermensch war nicht nur übermenschlich, sondern muss auch übermenschlich gut ausgesehen haben, beziehungsweise eine unglaubliche erotische Aura gehabt haben. Denn Franz Liszt war auch im 19. Jahrhundert berühmt, berüchtigt als ein großer Liebhaber, der ganz viele Affären hatte mit irgendwelchen Fürstinnen, uneheliche Kinder hatte. Er war ja der Schwiegervater schließlich von Richard Wagner. Cosima war ja seine uneheliche Tochter. Und das Franz Liszt, also ein Playboy Hochzeit. Ich habe schon gesagt, er hat das Ganze inszeniert. Dazu zwei frivole Anekdoten. Die eine ist, der gute Franz Liszt soll, so heißt es, und wenn es nicht stimmt, dann ist es gut erfunden. Er soll mit so Handschuhen auf die Bühne gekommen sein, bevor er gespielt hat. Und das waren natürlich unglaublich elegante Handschuhe, die den ganzen Unterarm bedeckten. Und dann hatte die Handschuhe so langsam abgestreift und fing an zu spielen und ging dann weg und hat die Handschuhe vergessen. Nun, und warum hat er die Handschuhe vergessen? Weil er wusste, dass die Damen sich um seine Handschuhe dann prügeln werden, was sie dann auch getan haben. Die noch etwas frivolere Geschichte, die noch frivoleren traue ich mir gar nicht zu erzählen, aber eine erzähle ich Ihnen dann doch noch. Es soll manchmal in seinen Konzerten, wo viele, viele Damen waren, so ein bisschen süßlich gerochen haben. Das hatte was damit zu tun, dass die Damen vor Begeisterung nicht halten konnten und sich ein bisschen angepinkelt haben, weil sie so leidenschaftlich und selbstvergessen diesen Mann zu hörten. Das hat man ja häufiger, also in Popkonzerten, so. Das können Sie auch bei den Beatles, wenn die Mädchen so laut schreien und sich völlig vergessen. Das war halt bei Franz Liszt auch. Das ist aber nur eine Seite von Franz Liszt. Eine ganz andere Seite, meine Damen und Herren, war, dass Franz Liszt sehr katholisch war und sein ganzes Leben lang sich als ein Gottsuchender gefühlt hat. Ja, das geht durchaus zusammen, meine Damen und Herren. Er studierte immer wieder die Bibel und ein anderes Buch, das er studierte, eine seiner Lebensbücher, es gab drei Lebensbücher und ein anderes Lebensbuch, das war der Faust, unter anderem von Goethe, aber auch andere Faust-Legenden, aber natürlich auch von Goethe. Und er hat sich auch mit dem Faust identifiziert, der Sinnsucher, der begabte, geniale Sinnsucher, der aber immer vor so einer inneren Leere steht und durchaus verführbar ist, von Mephisto verführbar ist und dann aber auch selber verführt, zum Beispiel das Gretchen. Ja, damit hat sich unser Liszt auch identifiziert und viele Musik bei Liszt, auch in den Klavierkonzerten, auch durchaus in der berühmten H-Moll-Sonate, das sind durchaus Faust-Paraphrasen. Es gibt sogar eine Faust-Sinfonie von Liszt. Also das war ein ganz wichtiges Thema. Und das ist deswegen wichtig, weil das, was wir bis jetzt gehört haben musikalisch, das war die langsame Einleitung und jetzt kommt das eigentliche Thema, das Dies Irae auf dem Klavier gespielt. Und es wird in so ein bisschen antikisierenden Stil gespielt, also in einem Stil, der es auf alt macht. Man hat das Gefühl, man ist im Barock oder sogar noch früher in irgendeiner mittelalterlichen Gelehrtenstube, also durchaus bei Faust. Faust in seine Gelehrtenstube. Und gleich danach sind wir in Ungarn. Und wenn es Sie wundert, wenn Sie sich fragen, was hat Faust mit Ungarn zu tun? Nun Folgendes. Liszt hat das erste Mal den Faust kennengelernt, nicht bei Goethe selbst, sondern bei seinem Kollegen Hector Berlioz. Und Hector Berlioz, der ein großer Goethe-Fan war, der hat eine Musik komponiert, die heißt Fausts Verdammnis. Und die kannte Liszt. Diese Geschichte ist ganz nach Goethe. Aber unser Berlioz hatte einen ganz tollen ungarischen Marsch irgendwo komponiert. Und er wollte diesen ungarischen Marsch unbedingt in diese Faustverdammnis unterbringen, weil er ihn überhaupt irgendwo unterbringen wollte. Und deswegen ließ er in seine Faustverdammnis den Faust kurze Zeit nach Ungarn fliegen mit dem Mephisto. Und da so hat es Franz Liszt also kennengelernt. Er lernte den Faust sofort auch als Ungar kennen. Und weil Franz Liszt sich selber als Ungar gefühlt hatte, hat ihm das durchaus gepasst. Und deswegen ist die nächste Variation gleich eine ungarische Variation. Wir hören also erst einmal hin. Wir sind jetzt erstmal in der Studierstube vom Faust. Das ist diese Studierstube. Und jetzt sind wir in Ungarn. Die originale Dies Irae Melodie ist im Bass versteckt. Ich werde sie gleich mitsingen. Das ist ungarische Musik. Dies Irae, dies illa. Nächste Variation. Und gleich kommen ganz irrsinnige Glissandi. Jetzt. Ja, dämonische Glissandi. Ganz extreme Glissandi. Und jetzt fliegt Faust mit Mephisto. Meine Damen und Herren, jetzt werden Sie sagen, Herr Schmanski, Sie haben auf der einen Seite gesprochen, da sind irgendwelche Leichen, die halt um Mitternacht miteinander tanzen. Und dann haben Sie plötzlich ja vom Faust erzählt und dass der Faust eigentlich Franz Liszt ist. Ja, und was stimmt denn davon alles und was stimmt davon alles nicht? Ja, wie ist das mit Bildern in der Musik, meine Damen und Herren? Das müssen Sie sich so vorstellen wie in Träumen. Wissen Sie, das Interessante an Träumen ist, dass Träume das zusammenbringen, was nicht zueinander gehört. Ich möchte Ihnen dann zu einer Anekdote erzählen, die ich eigentlich immer erzähle. Ich war früher als Kind ziemlich viel in Krankenhäusern. Also ich lag immer wieder mal im Krankenhaus und manchmal träume ich noch von diesen Krankenhäusern. Da liege ich halt im Krankenhaus. Und in meiner Arbeit im Festspielhaus Baden-Baden, da gibt es einen großen Aufzug, einen Lastenaufzug. Und ich fuhr manchmal mit diesem Lastenaufzug. So, Beides hat nichts miteinander zu tun. Aber jetzt müssen Sie wissen, manchmal träume ich davon, dass ich in meinem Krankenhausbett als Kind liege und dieses Krankenhausbett ist in dem Lastenaufzug vom Festspielhaus Baden-Baden. Also das vermischt sich alles. Und genau das können Träume. Träume können Sachen miteinander vermischen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Und deswegen können in der Musik verschiedene Sachen gleichzeitig wahr sein. Man darf aber alle diese Sachen gleichzeitig nicht so eindeutig sehen, sondern als, ja, so Überblendungen, Traumüberblendungen. Und hier ist es halt eine Traumüberblendung zwischen der offiziellen Totentanzgeschichte, dass die Leichen miteinander tanzen und kopulieren, dann so ein bisschen dem Leben von Franz Liszt, denn Franz Liszt hat als ein typischer Romantiker sein Leben in seine Musik quasi übersetzt. Er hat das Klavier als eine Art Tagebuch verwendet. Und dann haben sie aber auch noch diese nächste Geschichte, nämlich den Faust, der sich hier auch überblendet. So kann das in der Musik funktionieren. Und die nächste Variation, da sind wir wieder in der Kirche. Das ist eine sehr kirchliche Variation. Und dann gehen wir plötzlich über zu einer sehr erotischen Variation, zu einer Liebesmusik. Ja, und dann kommen wir zu dem dritten Lieblingsbuch von Franz Liszt. Und das dritte Lieblingsbuch von Franz Liszt war die göttliche Komödie von Dante. Und vielleicht wissen Sie, worum es da geht in der göttlichen Komödie. Da geht es darum, dass ein Wanderer in die Unterwelt geht, also dort, wo die Teufel sind und wo die Feuer sind und die armen Seelen leiden. Die verschiedenen, ja, Kreise der Hölle heißt es immer. Und unser Wanderer geht also durch diese Unterwelt und schaut sich an, was da alles passiert. Unter anderem trifft er auf ein unglückliches Liebespaar, Francesca und Paolo. Aber Francesca war mit Paolos Bruder verheiratet und sie hat sozusagen, beide haben die Ehe gebrochen. Und sie hatten es unglaublich schön miteinander, sie hatten unglaublich schöne Liebesstunden miteinander, aber sie haben natürlich die Todsünde begangen und deswegen müssen sie jetzt für alle Ewigkeiten in der Unterwelt schmoren. Aber das war es wert, meine Damen und Herren. Und deswegen haben wir plötzlich hier diese wunderschöne, fast schon kitschige Liebesmusik über das Dies Irae-Thema. So, und das hören wir uns jetzt an. Aber als erstes sind wir noch in der Kirche. Eine kirchliche Variation. Ein bisschen Fugato. Hier sind wir bei unserem tragischen Liebespaar und seinem sündigen Liebesglück. Dies Irae, dies Illa, hier in Dur. Dies Irae. Jetzt sind sie noch glücklicher. Aber gleich mischt sich da so die Klarinette wie eine Schlange im Paradies ein. Und wir sind gleich im Scherzo-Teil. Gleich wird geritten. Ja, Reitrhythmus. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie das letzte Mal, die letzte Folge sich angehört haben, das Danse Macabre von Camille Saint-Saëns, dann haben Sie gehört, dass da zwischendurch das Xylophon vorkam. Und ich habe Ihnen erklärt, dieses Xylophon ist dazu da, weil es das Klappern der Knochen bei den Skeletten darstellt. Und hier klappern gleich auch die Knochen, und zwar nicht über das Xylophon, sondern wir haben eine sehr schnelle Fuge, und zwar eine Knochenfuge, eine Knochenklapperfuge. Und das Klappern der Knochen wird über ganz schnelle Tonwiederholungen dargestellt. Es ist unglaublich schwer zu spielen, klingt wahnsinnig toll und ist ein Teil von unserem Scherzo. Ja, wir sind im Scherzo. Es wird immer witziger. Ja, nächste Variation ist ein richtiger Tanz. Das ist eine Tanzmusik, wie in der Kneipe. Dies ire, dies illa. Das sind jetzt wirklich die Totentänze in der Kneipe. Da tanzen die Leichen. Ja, jetzt haben wir die Solo-Kadenz, das Klavier alleine. Alles wird durchgeknallt, total verrückt. Trompetenstöße kommen gleich. Trompeten. Irgendwelche Pferde jagen. Dieses Dies Irae in Dur jetzt. Dies Irae. Und nochmal Dies Irae. Dies Illa. Thank you. gleich zum nächsten Scherzo. Und dieses nächste Scherzo, das klingt sehr slawisch. Ich habe Ihnen schon in anderen Folgen meines Podcasts erzählt, dass es in der schwarzen Romantik immer wichtig ist um das Rauschen, weil das Rauschen ist dazu da, um die inneren Dämonen zu locken. Und eine andere Form, um die inneren Dämonen zu locken, das ist das Spielen mit Glöckchen. Also wenn Sie sich auch Schamanen sich angucken, Schamanen, die ihre Schamanenrituale machen, dann haben sie immer irgendwelche Rauschinstrumente und Glöckcheninstrumente. Deswegen sind diese Glöckchen hier ganz wichtig. Also wir sind jetzt irgendwo in den slawischen Ländern. Glöckchen. Ja, wir fahren auf eine Art Troika, auf so einem Schlitten. Wieder Glöckchen. So, jetzt haben wir wieder eine ganz große Kadenz, Solo-Kadenz. Das sind so eisige Winde. Ja, und jetzt eilen wir auf den Schluss zu. Ja, meine Damen und Herren, das ist auch wirklich eine spannende Musik und ich gebe Ihnen einen Tipp. Ich habe mal vor lange, lange Zeit, Sie werden das aber noch finden, eine Folge gemacht, auch über die Melodie, aus dem Dies Irae, da kommen sie auch vor, von Rachmaninow. Und zwar war das die Folge Rachmaninows Kopfstände. Das werden Sie schon finden. Das ist über Rhapsodie, über ein Thema von Paganini. Und da haben sie so einen Totentanz quasi auch drin. Und diese Rachmaninow-Musik ist mehr als 50 Jahre nach der Musik von Liszt komponiert und auch ein ganz tolles Stück. Aber wenn Sie das nebeneinander sich anhören, sich beide Folgen anhören, werden Sie merken, dass unser Franz Liszt viel stärker in diese negativen Gefühle hineingegangen ist, in diese Gefühle, die einem Angst machen. Wir sind hier wirklich fast bei Edgar Allan Poe. Wir sind hier bei einer Horrormusik. Bei Rachmaninow klingt das dann doch alles sehr viel eleganter und glatter. Übrigens auch bei Camille Saint-Saëns. Und das ist das, was mir hier bei dem Liszt so gefällt. Dieses Schmutzige, dieses ganze, ganz starke in die Extreme hineingehen. Das macht einfach manchmal Spaß. Und gerade jetzt im Oktober. Meine Damen und Herren, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation Dariusz Szymanski. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.